Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Monis Motivklingel. Begrüßen Sie Ihre Gastgeberin, Moni.
So, ich soll schneiden. Ich schneide doch nie. Ich schicke doch immer alles ungeschnitten auf den Äther. Heute wird nicht geschnitten, okay. Ich begrüße euch ganz herzlich zur 24. Folge von Monis Motivklingel. Pünktlich, überpünktlich zu Heiligabend, aber ich habe gedacht, ich lege die 24. mal auf kurz vor Weihnachten, das kommt gut. Heute habe ich mal wieder einen Gast dabei. Ich weiß, dass das manche erfreut, manche weniger.
Ich bin auch ganz ruhig. Ich halte mich auch ganz zurück.
Nein, er hat ja auch ein Thema mitgebracht. Also ergo darf er natürlich super gerne in die Folge. Ja, du hast ein Thema mitgebracht.
Okay.
Zier dich nicht. Und wie immer, wenn wir was aufnehmen, dann
Saufen wir.
Dann saufen wir natürlich.
Zum Wohl.
Zum Wohl.
Was ist denn heute? Ein mittlerweile 13 Jahre alter Havana Club Whisky. Rum.
Also bitte, du Alkoholbanause. Ein Havana Club, ein ehemals 7-Jähriger, der schon 6 Jahre bei mir rumsteht. Der schmeckt aber immer noch ganz gut, ne? Aber hier für alle Leute unter 18, das hier ist kein Trink-Podcast, sondern das ist Monis Motivklingel. Der Podcast rund um die Fotografie, ohne Technikkram, soweit es irgendwie geht. Absolut analog sozusagen, womit wir auch schon beim Thema der heutigen Folge wären. Denn heute wollte ich eigentlich mal von einem kleinen Fotoausflug völlig ohne Resultate erzählen. Das heißt, es ist nicht völlig ohne Resultate. Chris hat schon welche, nur ich habe noch keine.
Das ist das Los der Analogfotografen. Manchmal muss man etwas länger warten.
Genau. Ich habe gedacht, ich mache es ganz pfiffig, damit ich möglichst schnell an Resultate komme. Ist leider schief gegangen.
Fangen wir vorne an.
Ja, ich habe euch das in der letzten Folge schon angedeutet, nachdem ich schon eine Rückfrage bekommen habe, ob ich nicht von meinen Analogerlebnissen auch mal eine Motivklingel machen möchte. In der letzten Folge habe ich gesagt, ich bin noch nicht so weit, ich würde gern was vorzeigen. Vorzuzeigen habe ich immer noch nichts, aber jetzt kommt die Folge. Und zwar habe ich mir gedacht, ich erzähle ein bisschen was über das erste Wochenende nach der Darmstädter Fotobörse. Chris und ich sind ja, wann war denn das jetzt? Ende, das ist schon drei Wochen her, ne? Ende November in Darmstadt gewesen zur Fotobörse und haben uns
schon 4 Wochen her, also egal.
Zum einen mit viel analogen Impressionen beduseln lassen. Also zum einen haben wir mit 2 guten Freunden ihres Zeichens Analogfotografen Deluxe.
Ja, so kann man das
so
sagen.
So kann man das nennen. Ich glaube, die Leute mit den meisten analogen Fotoapparaten auf einem Küchentisch zusammengesessen und haben ein bisschen gefachsimpelt oder haben uns befachsimpeln lassen. Und zum anderen sind wir über die Fotobörse gegangen und haben dort mal so richtig analoge Luft geschnuppert. Also das war wirklich, also für mich ein Riesenerlebnis, mal so viele, auch vor allen Dingen alte Kameras auf einen Haufen zu sehen. Und was es mir ja sehr, sehr schnell angetan hatte, schon am Abend davor, als wir so ein bisschen alte Kameras beguckt haben, sind ja immer die Kameras gewesen, wo man von oben durch so einen Schachtsucher auf das Bild geschaut hat, quasi aufs Motiv geschaut hat. Und deshalb war für mich eigentlich klar, ich muss unbedingt so eine Kamera haben. Also eine Kamera, die man sich so vor den Bauch hält und wo man dann durch einen sehr, sehr großen und meistens auch ziemlich hellen Sucher spiegelverkehrt aufs Motiv guckt. Und das habe ich dann auch getan. Ich habe mir eine Yashica Mate 124G zugelegt. Dank Micha, dem hier nochmal eine tiefe Verbeugung gegönnt sei, der hat mich sehr, sehr gut beraten auf der Fotobörse und hat mir geholfen, dass ich ein wirkliches kleines Schätzchen an Land gezogen habe.
Und Ebi nicht zu vergessen, der auch sein Yashica-Wissen einfließen hat lassen. Also das war ein Erlebnis und wir haben quasi die bestmögliche Beratung, die man sich denken kann, direkt mit dabei gehabt. Und
Und du musstest dir natürlich die größere Kamera kaufen.
Ich habe mir die Mamiya 645 rausgelassen, eine 30 Jahre alte Mittelformatkamera. Spiegelreflex, also die macht auch so die Kalunk, die schafft, da schlägt der Spiegel. Und wir haben dann kurz drauf, also wir haben uns dort noch mit Filmen eingedeckt, genau. Rollfilme, 120er Rollfilme und sind dann kurz drauf mal fotografieren gegangen, haben mal bei regnerischem Wetter die Kameras genommen, den Belichtungsmesser geschnappt, die Stative und sind, ja, kann man glaube ich auch eigentlich sagen, also in Hannover aufs alte Conti-Gelände. Ist ja nicht mehr viel übrig davon.
Ist nicht mehr viel übrig und ist inzwischen auch, naja, war zumindest an dem Tag, weiß ich nicht, ob legal offen, aber es war halt offen, man konnte drauf spazieren.
Also ich habe, es war relativ weit offen und ich habe durchaus auch kein Schild gesehen, wo Betreten verboten stand.
Und wir
also
haben vor allen Dingen eine Masse von Leuten da getroffen. Also, es war ein kleiner Volksauflauf dort.
Ja, man hat vor allem auch Fotografen hat man dort gesehen und das ist so, ja, Zerfall und das bietet sich quasi an, da mal so nicht nur zu dokumentieren, sondern auch zu schauen, was bringt denn dieses Zerfallen der aus künstlerischer Sicht mit
künstlerischer Sicht
mit sich.
Naja, eigentlich wollten wir ja zur Schleuse, ne? Zur Schleuse Anderten, aber da war es schon, ja, die haben gebaut dort und haben also quasi die komplette Schleuse wasserlos gemacht.
Also eine Seite von der Schleuse war trockengelegt und das Gelände war abgesperrt. Da waren wir schon mal fotografieren, aber da hat es uns gereizt, auch nochmal analog hinzugehen, weil halt die Arbeit mit dem Analogen dann doch nochmal eine ganz andere ist als die mit dem Digitalen.
Ja, und leider war da halt nichts mit Fotografieren und deshalb war es auch schon einigermaßen finster, als wir dann unser finales Ziel erreicht hatten. Also wir haben kurzfristig umentschieden, sind dann auf das alte Fabrikgelände. Und naja, wie gesagt, Licht war schon, als wir ankamen, nicht wirklich super toll. Wir haben dann erstmal ein paar Außenaufnahmen gemacht.
Also das mit dem toll will ich jetzt relativieren. Es gibt, also
es war wenig.
Es war wenig, das ist es. Also toll, nicht toll, das ist immer sehr relativ, weil das wenige Licht, was wir dann hatten, das hat sich schon angeboten, das dann auch entsprechend zu nutzen und diese Düsterheit dann mitzunehmen in den Bildern.
Ist ja auch super gleichmäßiges Licht gewesen. Also konnte man eigentlich schön mitarbeiten, weil man es quasi man hat es nicht mit sehr starken, sehr schwer zu beherrschenden Kontrasten zu tun, sondern das war sehr, sehr gleichmäßiges, bewölktes Licht. Und wir haben dann erstmal außen ein bisschen angefangen, so einmal rund ums Gebäude geschlichen und ein bisschen fotografiert. Und für mich kam da gleich schon das erste Aha-Erlebnis. Also das erste Mal, wo ich gedacht habe, hups, ist alles nun doch nicht so leicht. Und zwar nicht jetzt, weil es analog war in dem Fall. Ich habe ja erst vor 3 Jahren meine erste Digitalkamera bekommen. Also
wir kommen ja beide aus
analog. Ich bin noch gar nicht so lange digital. Ich war ziemlich lange ziemlich analog. Und ich habe auch sehr, sehr viel Zeit, mehr als meinem Kopf manchmal gut tut, in der Dunkelkammer zugebracht beim Vergrößern. Ist was ich eigentlich nicht tun sollte, weil ich so ein Perfektionist bin. Ich brauche ewig, bis ich damit was rauskomme, was einigermaßen taugt. Und dann habe ich dann einen Nachmittag für ein Bild in der Kammer gestanden. Nee, aber was mir aufgefallen ist, ich hatte nun das ist ein Nachbau von einer Rolleiflex, also eine zweiäugige Spiegelreflex, die 6x6 Fotos macht. Und habe mir die so schön, wie man es mir gezeigt hat, vor den Bauch gehalten, um ganz gemütlich meine Fotos zu komponieren. Und da habe ich gleich festgestellt, dass der Teufel im Detail liegt. Also dieses Ding so gerade zu halten, dass das auch ein gerades Bild wird, das war irgendwie deutlich schwieriger als gedacht. Also irgendwie kann man diese sehr hochkantigen Kameras sehr, sehr schwer so gerade halten, dass man die nicht in irgendeine Richtung minimal verkippt. Mhm. Und gemeinerweise auf diesem riesigen Sucher sieht man das auch gleich, wenn man das verkippt. Also wenn man da eine Gebäudefront fotografiert, ich habe permanent stürzende Linien.
Also was da passiert, ist natürlich, also es ist ganz interessant, wenn du normalerweise durch eine Spiegelreflex schaust in den Sucher, dann hast du eben diese Mattscheibe vor dir.
Und die ist immer gerade.
Die hat ihre 4 Seiten, die hat ihre Begrenzungen und du siehst natürlich. Also das Problem ist oft, wenn ich die Leute beobachte, so auf den Workshops sehe ich ja sehr viele Leute fotografieren, die gehen oft nicht mit dem Auge ganz ran und dann sehen die einfach auch nicht die komplette Mattscheibe, sondern die sehen eben den inneren Teil des Bildes.
Du meinst, die merken gar nicht, dass es schief ist?
Die merken es oft gar nicht, es sei denn, sie haben irgendwelche Linien auf dem Sucher. Ich hab in meiner Spiegelreflex habe ich so eine Mattscheibe drin, die hat so feine Linien drauf, dass man also so quasi Sachen da ausrichten kann, das hilft ganz, ganz ungemein. Wenn du von oben in so ein Licht...
Das hat meine Yashica-Mat auch.
Hat
deshalb
auch,
habe ich auch gesehen, dass es schief war.
Nee, aber allein wenn du oben in so einen Schachtsucher reinschaust, dann schaust du mit beiden Augen auf diese Mattscheibe. Du schaust direkt auf die Mattscheibe und diese Mattscheibe ist wie eine kleine Projektionsfläche. Du hast quasi, oder sie ist eine kleine Projektionsfläche, du hast quasi Eine Entkopplung zwischen, du schaust nicht in die Richtung des Bildes, sondern du schaust nach unten. Das heißt, du hast so eine Entkopplung zwischen dem, was du vor der Kamera hast und dem, was du nachher auf der Mattscheibe siehst. Dadurch komponierst du schon mal ganz anders.
Mhm, auf jeden Fall. Also ich habe sehr, sehr langsam komponiert.
Und dann hast du aber natürlich das Phänomen, du siehst seitenverkehrt. Das heißt, wenn du jetzt die Kamera nach rechts kippst,
ich weiß.
Also so im Uhrzeigersinn quasi kippst, dann kippt das auf der Mattscheibe, nee, in die gleiche Richtung, das ist es ja, das kippt auch nach rechts. Das ist völlig umgekehrt zu dem, normalerweise, wenn du sie nach rechts kippst, dann ist das Bild nach links.
Ja, ja, genau.
Im Verhältnis und so, es kippt in die gleiche Richtung. Und
das ist dein Gehirn nicht gewöhnt.
Und da musst du dich erstmal dran gewöhnen. Also das Korrigieren ist schwieriger und dann musst du noch nach rechts und links. Und, ne, das ist alles so ein bisschen haariger. Aber,
ich habe dann das Stativ genommen übrigens.
Ja, das hat das,
und das da, hilft ungemein.
Und da bietet sich dann das Fotografieren mit dem Stativ auch ganz deutlich an, weil du schaust ja quasi, also du komponierst das, du bewegst das, dann fixierst du das am Stativ, dann sagst du, jo, jetzt drehe ich die Schraube fest, das geht bei meinem ganz gut, weil ich so einen Kugelkopf drauf habe. Dann dreh ich die Schraube fest, kopiere vielleicht noch ein bisschen und dann schaue ich mir das Bild erst nochmal richtig an und dann überlege ich mir, ist das jetzt wirklich die Komposition, die ich möchte? Also ich lasse mir die Zeit. Lass mir viel mehr Zeit. Und dann ist der Zeitpunkt für mich gewesen bei dieser Fotosession, wo ich dann gesagt habe, okay, jetzt muss ich mal gucken, was ich da noch belichtungstechnisch rauskriege. Also Belichtungsmesser raus, erstmal schauen, was gibt denn der Raum her, was für Licht haben wir, wo sind die Extremwerte. Da haben wir in Innenräumen ja auch wirklich Fenster, die hell sind und Innenbereiche, die dunkel sind. Und dann musst du so ein bisschen abschätzen, was will ich da jetzt eigentlich wirklich zeigen, was ist mir wichtig bei dem Bild, also wie belichte ich das. Dann stellst du deine Belichtungszeit ein, die Blende ein. Der Film gibt ja die, also ISO kannst du nicht groß verstellen. Das ist,
ISO, das hast du einmal eingestellt.
Ist deine Filmempfindlichkeit, das gibt der vor. Und dann belichtest du. Und das Stativ merkt sich für dich das Bild sozusagen.
Ja, so habe ich es ja am Ende auch gemacht. Mir ist aufgefallen, dass ich mir die einzelnen Motive verdammt lange angeguckt habe. Mhm. Also erst habe ich versucht, sie gerade zu bekommen. Dann habe ich die Belichtungszeit eingestellt. Dann habe ich zum Teil, halt, weil es schon sehr dunkel war, auch nochmal sehr, sehr genau fokussiert. Also mit der Lupe und nochmal nachgeguckt, ist es auch wirklich scharf.
Ach ja, Lupe ist dann oben in dem, nur um es kurz zu erklären, dieser Schachtsucher, der hat dann oben noch so eine aufklappbare Lupe. Das heißt, du kannst quasi auch so gucken, dass du mit dem Auge direkt hingehst, klappst die Lupe hoch und schaust dann durch die Lupe auf die Mattscheibe. Und das ist dann so ziemlich die größte Mattscheibe, die es erstmal so im Mittelformat gibt. Und wir reden jetzt nicht von Fachkameras und so weiter, aber
das ist ja auch nicht Mittelformat.
Da hast du dann so richtig, also da hast du dann im Vergleich zu einer Spiegelreflex, da ist eine Spiegelreflex ein Witz dagegen. Da hast du eine richtig große Mattscheibe und da siehst du wirklich jedes Detail drauf. Und da kannst du dann auch schön nochmal scharf stellen und kannst nochmal gucken, ob auch wirklich nichts im Bild jetzt drauf ist, was du da nicht haben willst.
Ja, bei mir ist das ja passiert, das ist ja was mir digital eigentlich, wenn dann erst hinterher passiert. Ich habe das Bild komponiert, habe mir die Mühe gegeben, dass es gerade ist, habe es fokussiert, habe die Belichtung eingestellt und dann habe ich irgendwann nochmal unbeteiligt auf meine Suche geguckt und habe gedacht, ist es das eigentlich jetzt wirklich? Ich habe so viel auf dieses Bild gestarrt, dass ich mir zum Schluss nicht mehr sicher war, ist es eigentlich genau das so, wie ich das haben will oder möchte ich das lieber doch anders haben? Also in der Zeit hätte ich digital wahrscheinlich schon 6 Bilder geschossen und zwar 3 von dem Ausschnitt und 3 von dem nächsten, der mir untergekommen wäre. Aber dieses ganz langsame Arbeiten, das ist dann schon was, wo man sich erstmal wieder dran gewöhnen muss. Also so ist es mir zumindest gegangen, so runterzufahren und das Bild auszusuchen. Aber man hat so viel Zeit, sich damit zu beschäftigen, mit den einzelnen Dingen, die da drin sind, mit den einzelnen Bildelementen, mit den Linien, dass man dann auch die Zeit wieder hat, daran zu zweifeln, ob es das nun wirklich war.
Ja, und dann kommt natürlich noch, da sitzt dir natürlich dann so ein bisschen auch der kurze Film im Nacken. Also auf der, ich weiß nicht, du machst 6x6, glaube ich, 12 Bilder.
12 Bilder passen drauf, genau.
Ja, die 6x4,5 Zentimeter sind das jeweils, die jetzt die Mamiya macht, lassen eigentlich 16 Bilder zu. Die Mamiya ist aber mit recht großen Bildabständen dabei, also die macht dann auch nur 15 Bilder. 12 bis 15 Bilder, das ist ein Film und ja, da überlegt man sich dann schon so ein bisschen genauer auch, was man da tut, weil man kann eben nicht 200 Bilder oder 300 Bilder schießen, sondern man schießt halt vielleicht 3, 4, 5 Filme und dann ist es erstmal gut.
Und wenn man an so einem kalten Tag mal schnell den Film wechseln will, bekommt man auch sofort kalte Flossen.
Du, ich nicht. Nee, aber es war kalt dort, vor allem das Gebäude, ja so kein Fenster intakt, also zugig ohne Ende, es hat da wirklich durchgepfiffen. Auch da war das Stativ wichtig, weil wir haben natürlich so in den späten Nachmittagsstunden, draußen hat es geregnet und es war wolkig, da hatten wir natürlich letztendlich auch ja, Belichtungszeiten, die dann irgendwo so halbe Sekunde bis Sekunde zum Teil gingen. Ja. Die machst du nicht mehr aus der Hand.
Nö, da bin ich ganz froh, dass ich da das Stativ zur Unterstützung hatte.
Da kannst du zwar dann hinterher noch sagen, diese Unschärfe war kreativ gemeint, aber letztendlich ist das Stativ dann, wird dann zum unerlässlichen Ding.
Ja, ich bin mal sehr gespannt, was dabei rauskommt. Ich habe mich für besonders clever gehalten und habe einen Film reingeschmissen, den man eigentlich im normalen Farbprozess entwickeln kann. Den wollte ich in den Drogeriemarkt bringen zum Entwickeln, nämlich den Rollei Crossbird. Leider scheint der Drogeriemarkt bzw. das Labor, was sie im Moment unter Vertrag haben, dem Weihnachtsgeschäft nicht gewachsen zu sein. Ist also jetzt schon deutlich länger als 2 Wochen her, dass ich das Ding abgegeben habe und ich habe sie noch immer nicht zurück.
Du warst jetzt das dritte Mal dort.
Ich war jetzt das dritte Mal da, um meine Fotos abzuholen und ich gucke jetzt hier auf Chris Bilder, der schon ein paar Sachen vorliegen hat und jetzt langsam ärgere ich mich, dass ich dich doch in das Fachlabor gegeben habe, was ich gut kenne und wo ich die Ergebnisse auch sehr mag. Also das war mal wieder, habe ich mir selber in den Fuß geschossen.
Ja.
Aber eine Sache hat mich an dem Nachmittag wirklich einigermaßen beeindruckt. Das war diese Geschichte mit dem Langsam. Ich habe das kürzlich in einem anderen Kreativ-Podcast gehört. Die Zeichner oder die Maler, die sagen, da gibt es so ein bisschen das geflügelte Wort, was du nicht gezeichnet hast, hast du nicht gesehen. Und die gucken ganz gerne mal so ein bisschen herablassend auf die Fotografen, weil die Fotografen kommen, machen ein Foto und wundern sich zu Hause, dass es nicht so geworden ist, wie sie sich gedacht haben. Und unterstellen den Fotografen halt, dass die nicht richtig gucken. Und ein bisschen, würde ich sagen, die Gefahr besteht. Also das, denke ich, kommt schon das ein oder andere Mal vor.
Also die Gefahr besteht eigentlich immer, weil du hast eben wirklich, du hast eben diesen einen Moment, Klick, und dann ist das Bild drin. Und der Moment ist irgendwo zwischen einer Tausendstel und ein paar Zehntelsekunden irgendwo in dem Bereich siedelt der sich normalerweise an. Und um den, also wenn es jetzt nicht gerade Architektur ist oder irgendwas, was nicht wegläuft, dann musst du eben auch den richtigen Moment finden.
Man muss verdammt schnell sein zum Teil, ja.
Man muss zum Teil einfach schnell sein. Und auch sogar Landschaftsfotografen müssen zum Teil verdammt schnell sein. Die müssen ihr Zeug richtig aufbauen und dann müssen sie aber den richtigen Moment abpassen. Da bewegen sich Wolken, da bläst ein Wind, da
das Licht ändert sich jede Minute. Das Licht ändert sich
ständig, je nach Wetterlage. Also da ist auch nicht so, ich stehe eine Stunde da oder manchmal muss man eine Stunde dastehen, um das richtige Licht abzupassen und einfach zu warten. Also ich denke, die analoge Fotografie hilft uns da schon, auch ein bisschen zu den Wurzeln zurückzukommen und sich eben quasi schon die Zeit nehmen zu müssen. Speziell jetzt mit sowas wie Mittelformat, also mit einer Kleinbild, da war es bei mir
gewöhnter, ne?
Auch ein bisschen so schneller. Also die vielen Jahre, die ich Kleinbild fotografiert habe, daher kenne ich das ja. Aber das Mittelformat, das zwingt dich quasi auch nochmal ein bisschen zur Langsamkeit. Es wird noch schlimmer, wenn man sich dann mal mit Großformat und so weiter beschäftigt, habe ich mir sagen lassen. Da ist man dann wirklich länger dran, vor allem, weil man eben auch keinen Film mehr hat, sondern nur noch Platten, die man belichtet oder
einzelne Platten,
komplette Negative, die man eben dann im entsprechenden Format.
Ja, ich kenne einen Fotografen, der ist Profi und der macht ziemlich viel Architekturfotografie für einen befreundeten Architekten und auch für eine Immobilienfirma. Und bevor der was fotografiert, fährt er mindestens einmal, manchmal aber auch zweimal hin, um sich die Objekte ganz, ganz genau anzugucken. Also der scoutet die quasi vorher. Der geht rein in so eine Wohnung, der guckt sich an, wie fotografiere ich die am besten, dass die am weitläufigsten, am lichtdurchflutetsten, am schicksten rauskommt. Der schaut sich vorher ganz genau an, wo baue ich mein Stativ auf, weil der macht das mit der Fachkamera.
Okay.
Also weiß auch genau, er hat nicht beliebig viele Schüsse, guckt sich also an für jede Perspektive, wo baue ich die Kamera auf samt Stativ, welches Licht brauche ich und wie viel Uhr bekomme ich das normalerweise. Und er schreibt sich das vorher auf sozusagen. Morgens um 6:30 aus dem Fenster, um 10:30 Richtung Küche und hat dann quasi einen genauen Stundenplan, wie er was fotografiert. Und dann zieht er das auch gnadenlos durch. Da ist dann bis ins Kleinste vorbereitet. Fängt mit dem Stundenplan an und damit, dass er natürlich sein Zeug dabei hat und hört damit auf, dass er schwarze Klamotten trägt, damit er möglichst wenig selber dafür sorgt, dass Licht reflektiert. damit er, wenn er auf einer Spiegel, wenn es sich irgendwo wo drin spiegeln sollte, dass er dann weniger auffällt. Mhm. Also in Fensterscheiben und so. Also es ist alles ganz, ganz genau geplant. Und
könntest du so arbeiten?
Ich glaube nicht. Ich bin in meinem Leben, ich muss es gestehen, ich bin in meinem Leben noch nie irgendwo vorher gewesen und habe mir überlegt, dass ich, also überlegt habe ich das schon oft, dass ich nochmal wiederkommen möchte, um die Sache nochmal richtig zu fotografieren. Nur habe ich es noch nie gemacht. Also ich bin so ein spontan Fotograf irgendwie.
Ja, also ich kann mir das vorstellen, dass das ganz spannend ist. Ich habe es auch schon gemacht im kleineren Rahmen und gesagt, okay, da muss ich nochmal um eine andere Uhrzeit hin, um ein besseres Licht zu bekommen.
Aber du bist dafür nicht früher aufgestanden, oder?
Ich bin nicht dafür aufgestanden. Nee, aber also das ist mir dann persönlich ganz einfach schon wieder, nee, das ist nicht ganz meine Welt. Ich brauche manchmal ja schon diese, also ich brauche manchmal einfach das Spontane, jetzt muss es passen, ich muss jetzt machen, dass es funktioniert und muss jetzt aus dem, was da ist, das rausholen, was ich brauche. Oder ich muss mir unter Umständen eben das Licht auch ein Stück weit selbst machen. Also da reden wir dann von mobilen Blitzgeschichten und so weiter oder von Reflektoren, um das Licht ein bisschen zu lenken, ein bisschen zu steuern. Und ich muss auch die Freiheit haben, irgendwo mal ja, 100 Bilder von irgendwas am Stück durchzuhauen, um dann hinterher die drei besten aussuchen zu können. Auch das brauche ich für meine Arbeit. Ich gebe also jetzt nicht irgendwie.
Und wie sehr ist das, was du hinterher rauskriegst, ungefähr das, was du dir vorher vorgestellt hast, dass du rauskriegst?
Also ich gehe nicht an Plätze hin und weiß da vorher schon, was ich will. Aber wenn ich dort an dem Platz bin und mich dann umschaue, dann weiß ich, das und das will ich jetzt hier haben. Und das werde ich so und so erreichen. Also das schon. Ich mache mir schon dieses Bild vorher, dass ich weiß, ich brauche hier mehr Licht, ich brauche da mehr Licht, ich muss das so komponieren, dass ich die und die Wirkung erreiche.
Und wenn du dann zu Hause vor Lightroom sitzt?
Passiert es ab und zu schon natürlich, dass es irgendwie nicht ganz so passt, wie ich mir das vorgestellt habe. Aber es passiert immer weniger. Mhm. Also ich habe immer mehr im Griff, das rauszubekommen, was ich mir dann in dem Augenblick auch vorgestellt habe.
Und jetzt bei deinen, du hast ja schon im Gegensatz zu mir, hast du ja schon ein paar analoge Ergebnisse.
Richtig.
Du hast jetzt die Zeitspanne zwischen geschossen und gesehen. Also auf dem Monitor gesehen ist er ein bisschen länger.
Ja.
Deckt sich das mit der Erinnerung, die du an den Nachmittag dort hattest?
Es deckt sich mehr, als ich erwartet hatte. Es deckt sich gar nicht so schlecht. Also ich habe mir wirklich, wie wir es gesagt haben, ich habe mir dort natürlich die Zeit genommen. Mhm. Habe das Bild komponiert, habe mir überlegt, wie wird das wirken, wie wird das vom Licht herauskommen. Konnte mich Gott sei Dank auch auf den Belichtungsmesser einigermaßen verlassen. Das ist das erste Mal, dass ich mit der Kamera, mit der Kamera und dem Belichtungsmesser in der Kombination draußen war. Und es hat sich herausgestellt, dass das funktioniert. Ja, bisher war es eben immer für mich immer der Belichtungsmesser in der Kamera. Und in dem Fall habe ich jetzt eben das Umgebungslicht gemessen, oft und weniger die Reflexionen gemessen. Und habe dann auch relativ gut die Stimmung eingefangen, die ich wollte oder die da wirklich war. Und von den Bildern, von der Komposition her, im Großen und Ganzen ist das schon so, wie ich mir das vorgestellt habe. Ist natürlich auch ein anderes Arbeiten, nicht nur vom Timing her, sondern du hast mit einem größeren Format auch eine andere Schärfentiefe im Bild.
Klar.
Nämlich generell eine geringere. Und musst dich da auch drauf einrichten, musst mit anderen Blenden fotografieren oder kannst Wirkungen erzielen, die du so mit einer Kleinbildkamera oder mit einer kompakten überhaupt schon gar nicht bekommst.
Ich bin da ja noch ein bisschen gespannt, wie das bei mir rauskommt. Also
du hast sie noch nicht.
Ich habe sie noch nicht. Ja, ich kann mich von früher daran erinnern, dass ich schon manchmal überrascht war, wenn ich dann endlich meine Abzüge in den Händen hielt. Das ist zum Teil halt, ja, so war, wie ich mir gedacht hatte, zum Teil aber auch nicht. Und bei digital ist es auch so, dass ich vielleicht auch gerade durch diesen kurzen Abstand immer näher dran bin am Bild, denke ich. Also das überrascht mich seltener, was ich da rauskriege. Aber bei den analogen Geschichten bin ich wirklich relativ gespannt. Ich war kurz versucht, mir Notizen zu machen, wie ganz früher. Aber habe ich mir dann doch so gerade noch verkniffen.
Ja, also ich habe jetzt nicht so viele Bilder gemacht, dass ich nicht so zumindest für die meisten noch wüsste, was ich da getan habe. Ich habe zum Teil sogar auch Belichtungsreihen gemacht, wo ich sagte, das Bild, das will ich auf jeden Fall haben. Und habe mir dann von den 15 Bildern pro Rolle, die bei meiner Kamera eben rauskommen.
Hast du mal 4 auf eine Belichtungsreihe gesetzt?
Habe ich mal so 2, 3 auf eine Belichtungsreihe gemacht. Ja, einfach mal geschaut, dass ich mal 1 in der Mitte vom Belichtungsmesser mache, 1 unten und 1 oben, jeweils eine Blende drunter oder drüber, um so ein bisschen ja, hinterher die Auswahl zu haben, wobei dann doch relativ viel drin ist in den Bildern, also auch in denen, die nicht genau in der Mitte sind. Man kann also relativ viel noch rausholen, das ist ganz interessant. Wir arbeiten ja hier hybrid, wir arbeiten ja analog von der Fotografie her und dann im zweiten Schritt, wenn das Negativ fertig ist, dann eben auf digitaler Seite. Du machst noch ein bisschen anders, du lässt ja jetzt auch Abzüge machen von deinen
Bildern. Ja, bei den farbigen Sachen wollte ich das erstmal machen, weil ich ja auch nicht wusste, wann nun der Scanner ins Haus kommt. Jetzt hast du ihn dir ja angeschafft, jetzt kann ich bei dir ja schnorren. Aber ich wollte es ja eigentlich, wollte ich auf den Scanner nicht warten. Ich wollte sie möglichst fix haben und habe dann gedacht, okay, wenn ich mir schon mal Abzüge machen lasse, die kann ich auf meinem Scanner scannen. Dann habe ich wenigstens schon mal was, was ich auf Flickr stellen kann. Ja. Wie gesagt, habe ich ja jetzt nicht, hat ja leider nicht funktioniert, aber ich bin da mal gespannt. Also der große Abgleich. Was habe ich in meinem Kopf von dem, was ich gedacht habe, was ich ablichten würde? Und was kommt wirklich raus, der steht mir noch bevor? Obwohl ich glaube ja, dass das ein ganz zentraler Bestandteil auch so ein bisschen analogen Fotografie ist. Also sich die Dinge so genau anzugucken, dass man hinterher noch in der Lage ist, den Abgleich wirklich zu machen. Also was habe ich gedacht, was ich gesehen habe und was hat die Kamera am Ende gesehen?
Ja, ich denke, das ist wichtig. Also dieses zeitliche Verknüpfen, ich kenne es ja von anderen Bildern, wenn ich Fotos mache digital, dann werde ich wirklich, ja, das klingt jetzt so hochgestochen, aber ich werde wirklich eins mit den Bildern oder ich habe wirklich dann diese Beziehung zu diesen Bildern, wenn ich mich auch viel mit den Bildern beschäftige. Und das passiert im Digitalen bei mir mehr hinterher, als es im Analogen passiert. Im Analogen passiert es vorher und währenddessen schon. Und im Digitalen ist es oft hinterher. Jetzt sind die Bilder da, jetzt mache ich was damit, jetzt lerne ich meine Bilder erst richtig kennen. Mhm. Im Analogen.
Muss man das schon ein bisschen vorher machen.
Sollte man es dann das doch schon ein bisschen früher machen. Oder man zwingt sich ja fast dazu, das früher zu machen. Allein durch den Prozess, der ein anderer ist.
Ja. Womit wir dann ganz elegant die Kurve gekriegt haben. Ne? Weil dieses Angucken von dem, was man sich gedacht hat, was man abgelichtet hätte, also sprich der Abgleich von dem Moment der Aufnahme mit dem, was dann am Ende wirklich aus dem Foto rauskommt, das ist ja ein ganz wichtiger Bestandteil des Analog-Workshops, den wir machen werden. Also sprich, da werden wir genau über diese Diskrepanz, wenn es denn eine ist, dann auch sprechen. Und das ist so einer der ersten Aspekte, wie man sich dann an die Analogfotografie wieder ein bisschen rantastet auch. Und
das machen wir auf dem Workshop.
Und das machen wir auf dem Workshop. Und zwar in Braunschweig.
Wir haben uns für diesen Workshop die Menschen von Spürsinn an Land gezogen.
Die mit den Kameras auf dem Küchentisch.
Genau die. ja, weil die einfach, A, sind sie einfach toll drauf und B, so viel Ahnung von Analog habe ich auf einem Haufen noch nicht gesehen bisher. Also da ist wirklich das Wissen angesiedelt und da sind wir relativ schnell zusammengekommen und gesagt, okay, lasst uns das zusammen machen. Wir werden das in den Räumen von Spürsinn machen, in Braunschweig. Und zwar haben wir sogar zwei Termine nächstes Jahr, im Freitag bis Sonntag jeweils, 28. bis 30. Mai. Und dann nochmal einen zweiten Termin, 8. bis 10. Oktober. Und da wollen wir wirklich ergründen, ja, erstmal dieses, also Zielgruppe müssen wir erstmal ganz klarstellen. Also wenn ihr das Thema Analog kennenlernen wollt, wenn ihr einsteigen wollt ins Analoge oder vielleicht auch vom Digitalen aufs Analoge mal umsteigen wollt.
Oder wieder zurücksteigen.
oder wieder zurücksteigen, genau. Dann seid ihr richtig auf dem Workshop. Die abgebrühten Analogprofis, die zu Hause ihre eigenen Farbvergrößerungen in der Dunkelkammer machen, vielleicht.
Und die schon 35 Rezepte haben, wie man die Fotos, die Filme so und so oder noch ganz anders entwickeln kann.
Richtig, die sind da vielleicht nicht ganz so gut aufgehoben, aber ihr könnt antreten. Das, was ihr dafür braucht, ist eine
Kamera.
Eine Kamera. Und zwar eine analoge Kamera, eine analoge Spiegelreflexkamera oder beziehungsweise eine analoge Kleinbildkamera.
Genau, das muss kein Spiegelreflex sein. Wer eine schicke Messsucher hat, darf sie auch mitbringen.
Genau, eure Leica M3 oder so. wer die hat, bringt sie mit. Analoge Kleinbild, aber auch analoge Mittelformatkamera. Wir wollten am Anfang, haben uns überlegt, Mittelformat, das könnte potenziell einfach zu geekig werden. Aber letztendlich, ist Blödsinn. Also wir machen das auch mit analoge Mittelformatkamera. Das Ganze geht 3 Tage. Wir haben ein Thema auf Tuchfühlung mit dem Film. Wir werden erstmal mit Fotografie anfangen, einfach um mal so ein bisschen die Hemmschwelle und die Hürde niedrig zu legen, weil was ja kaum einer weiß, die kann man einfach zur Drogerie bringen. Da ist also nicht irgendwo groß Chemiepanschen angesagt.
Nö, das kann man auch mit dem Rollfilm machen. Ne? Also gucken sie zwar einmal ein bisschen, zum Teil, je nach Drogerie, ein bisschen verstaubt. Also bei mir haben sie erstmal, dass ich im Labor angerufen, ob denn auch Rollfilm ginge, diese komischen breiten Dinger. Aber sie machen es, ja.
Ja, und dann haben wir natürlich Thema, eben wie ist das mit der Erinnerung und der Realität? Wie ist das mit dem Konzept Schwarz-Weiß? Weil analog eben doch auch viel noch im Schwarz-Weißen passiert.
Genau, also wir gucken uns auf jeden Fall die Fotos sehr, sehr gründlich an, machen einen Bildbesprechungsteil und werden uns dann auch das ein oder andere Mal schon die Frage stellen, wie wäre denn das Foto jetzt schwarz-weiß gewesen? Also hätte das was wäre das ein schwarz-weiß-taugliches Motiv gewesen? Wenn ja, warum? Wenn ja, wenn nein, warum nicht? Da gibt es durchaus so ein paar Sachen, die das ein oder andere Motiv für schwarz-weiß besser geeignet machen. Und wenn wir dann schon mal dabei sind.
Ja, dann tauchen wir dann aber mal wirklich ein.
Mhm.
Und zwar ist Bestandteil des Workshop-Preises ist ein komplettes Entwicklungsset. Das heißt, jeder darf dann hinterher auch
für eine Filmentwicklung.
Für eine Filmentwicklung.
Genau.
Entwicklung, nicht Vergrößerung.
Genau.
Nee, wir reden von Filmentwicklung, wir reden von Entwicklerdose, wir reden von Wechselsack, wir reden von Chemie, von Fixierer, von Flaschen und Mensuren und Thermometer und was man halt so alles dafür braucht.
So eine kleine Hexenküche.
So eine kleine Hexenküche, genau. Einfach um, damit jeder mal dieses Erlebnis auch haben kann des Selbstentwickelns und auch damit jeder mal die Erfahrung machen kann, da braucht man keine Dunkelkammer oder so, das kann man am Küchentisch machen. Und
Fummeln im Dunkeln, ne?
Fummeln im Dunkeln, aber nur mit den Händen. Also,
im Wechselsack.
Genau. Also es gibt da eben die Möglichkeit, das wirklich ohne viel Schweinerei zu machen. Und dann wollen wir selber entwickeln. Dann wollen wir auch mal die besten Bilder von den Bildern, die ihr da gemacht habt, einscannen und dann auch nochmal besprechen. Und
wir werden uns auch ganz gesondert mal ein bisschen dem Negativ widmen. Weil nämlich das geschulte Auge kann ja am Negativ schon erkennen, ob das gut durchgezeichnet ist, ob man also sowohl in den Tiefen noch Zeichnungen hat oder auch in den Lichtern. Man kann Fehlbelichtungen wie Fehlentwicklungen an so einem Negativ sehen.
Mhm. Und wenn man es richtig anstellt, kann man auf dem Negativ sogar schon das Positiv sehen.
Genau, man kann auch eine kleine Bildbeurteilung schon am Negativ machen.
Mhm.
Ein Stück weit sogar fast, also was manche Aspekte angeht, sogar fast ein bisschen besser, weil man natürlich das Bild auf eine Art und Weise sieht, wie man es nicht kennt.
Mhm.
Genau, verdreht, was die Werte von Helligkeit und Dunkelheit angeht. Und das hilft einem natürlich, dann auch so ein paar Sachen zu sehen, die man sonst, wenn man das Motiv direkt erkennt und im Gehirn verarbeitet, vielleicht übersieht. Also was wie Flächenverteilungen im Bild, Linien durchs Bild führen. So also ein bisschen gucken, ist das Bild ausgewogen oder nicht. Also da werden wir uns dann nochmal richtig auch bildgestalterisch austoben, aber wir werden auch, und da werden uns die Damen und Herren von Spürsinn behilflich sein, mal so richtig einen Einblick bekommen, wie man ein Negativ beurteilt.
Mhm.
Und das finde ich, super spannend.
Da sind die auch sicher besser als wir, weil die leben das analoge Fotografieren von morgens bis abends. Die atmen das, die essen das, die leben das, wirklich.
Ja, also das war ein ganz tolles Wochenende und ein Stück weit möchten wir euch davon auf jeden Fall bei dem Workshop vermitteln.
Ja, also nochmal 28. bis 30. Mai.
Genau, und 8. bis 10. Oktober. Also ein Frühjahrsworkshop und ein Herbstworkshop.
Genau.
Überlegt euch, welches Licht ihr lieber mögt.
Und es gibt noch Plätze und ihr könnt den finden auf absolutanalog.de. Ohne Bindestrich, ohne Groß-Klein. Einfach nur absolutanalog.de. Hier geht es nicht um Wodka, hier geht es analoge Fotografie. Absolutanalog.de. Und ja,
wenn ihr auf die Seite geht, dann werdet ihr auch noch über einen Workshop fallen, der nicht ganz so analog ist.
Ich weiß nicht, also da geht es ja wohl um deinen Kreativworkshop.
Geht es um meinen Motivklingel-Workshop, da würde ich euch allerdings bitten, eine Digitalkamera mitzubringen, weil mit der Dunkelkammer oder beziehungsweise dem Dunkelsack werden wir da nicht arbeiten. Aber es ist ein zweitägiger Workshop am 13. und 14. März, der findet statt in den Räumlichkeiten von Topfloor Productions. Ich leih mir mal Chris' Studio aus.
Ich halte mich dann auch sehr zurück.
Ja, das werden wir dann sehen. Aber das ist ja mein Workshop, ne? Und da werden wir uns mal so ein bisschen 2 Tage lang mit den Themen beschäftigen, die ich ja auch häufiger auf dem Podcast habe. Also sprich, wir lösen uns relativ stark von der Technik. Also seine Kamera sollte man einigermaßen bedienen können, aber wir werden ziemlich sicher nicht über Blendengrößen und Belichtungszeiten fachsimpeln, sondern da geht es mehr darum, welchen Weg kann ich zum Bild finden, den ich vielleicht normalerweise so nicht verfolge. Also ein bisschen unorthodoxen Weg zum Bildergebnis.
Ja, und ich finde, das passt so absolut analog ganz gut, weil es ist halt, Kreativität ist eine analoge Geschichte. Ne.
Und Kreativität ist auch immer was, wo man so ein bisschen über den Tellerrand schaut, also wo man sich vielleicht auch mal bei anderen Disziplinen bedient. Kann durchaus sein, dass der ein oder andere fotografische Anlass mal entliehen wird, vielleicht aus der Literatur oder was sich da so bietet. Also Dinge gibt es genug. Ihr werdet eine Menge Aufgaben, so echte Motivklingelaufgaben bekommen zum Lösen. Also wo ich euch nicht einfach sagt, geht los und macht ein Foto, sondern wo ihr kleine Vorgabe bekommt und wo ihr dann so ein bisschen über euren kreativen Schatten springen müsst. Und ein ganzer Tag wird einem eigenen Projekt gewidmet sein. Also kleine Projektvorbereitung, dann Überlegung, was kann ich darin machen, eine kleine Exkursion, um das Material zu finden und am Ende auch eine Präsentation.
Ne? Und diese Projekte, sind das Projekte, die von den Teilnehmern kommen?
Die kommen von, also ich werde bei dem großen Projekt, werde ich auch ein paar Projektvorschläge mitbringen. Also wenn man jetzt, sag ich mal, an dem Tag sagt, ich weiß nicht, mir fällt nichts Richtiges ein, dann habe ich auf jeden Fall was dabei. Mhm. Aber wer eine tolle eigene Idee hat, kann die auf jeden Fall umsetzen. Also ihr müsst keine eigene Idee haben, aber wenn ihr eine habt, ist natürlich klasse. Und ich habe auf jeden Fall Material en masse dabei, um da so ein bisschen den einen oder anderen Anstupser zu geben für eine gute Fotoidee. Und am ersten Tag, klar, dann werden wir das Ganze klein anfangen. Ne? Der zweite Tag ist ein großes Projekt. Am ersten Tag wird es kleinere Aufgaben geben, die in kürzerer Zeit zu machen sind. Und dann gucken wir uns auch die verschiedenen Kreativtechniken mal an. Womit kann man sich denn so einen Ruck in die richtige Richtung geben?
Also da muss man keine Angst haben, dran teilzunehmen.
Das soll in erster Linie Spaß machen.
Ja, ich kenne das ja von den Workshops, dass Leute sagen, bin ich jetzt gut genug? Und ich weiß nicht. Ich glaube, da bei diesem Workshop ist wirklich, da gibt es keine Hürden.
Nein, also zur Not tut es eine Kamera im Automatikmodus. Ne? Mhm. Also mehr muss es nicht sein. Kann auch eine kompakte sein, das ist gar kein Thema. Gut. Und einfach so ein bisschen Lust zum Spielen sollte man mitbringen. Mhm. Und so eine fotografische Bastelstunde, könnte man sagen, zu manchen Zeiten. Also da wird man sicherlich das ein oder andere Mal vielleicht auf einem eher unfotografischen Weg an die Sachen rangehen.
Das ist schön, ja. Ja, interdisziplinäres Arbeiten.
Ganz genau.
Wann findet er statt?
Der findet statt am 13. und 14. März, also ein sehr früher Frühjahrsworkshop.
Also schnell los.
In Tübingen, genau. Frühbucherrabatt gibt es bis Ende Januar.
Oh, da muss man sich
Da muss man sich noch ein bisschen sputen, genau. Und das werden 2 relativ volle Tage werden. Also der zweite Tag wird auch bis 16 Uhr gehen. Damit wir halt an den 2 Tagen auch ein bisschen was geschafft kriegen. Der erste Tag bis 17 Uhr, der zweite bis 16 Uhr.
Und morgens geht es
schon um 9 los, genau, damit wir ein bisschen Zeit haben.
So früh.
Ja, du wirst früh aus dem Bett müssen dafür. Und am ersten Abend, denke ich mal, werden wir alle zusammen irgendwo einfallen und schön gemütlich essen gehen.
Alles klar. Ja. Also absolutanalog.de, da findet man den auch?
Da findet man den auch. Und ansonsten findet man die Workshops mit Moni auch alle unter monismotivklingel.de/workshops.
Sehr schön. Zum Thema kreatives Material.
Genau, wir haben noch einen Buchtipp heute und den habe ich mal nicht mitgebracht. Einen Buchtipp. Einen Buchtipp.
Ja, jetzt haben wir keinen Jingle dafür. Kein Jingle. Buchtipp. Ja, den habe ich jetzt mal mitgebracht und zwar bekam ich vor ein paar Tagen ein Päckchen. Unangemeldet, ungefragt.
Das sind ja die Liebsten, ne?
Ja, das könnte auch eine Briefbombe sein. Nee, war es natürlich nicht, sondern es war dieses Buch hier und
sag mal den Titel.
Das heißt Die wilde Seite der Fotografie vom D-Punkt Verlag. Und ich habe mich natürlich erstmal gefragt, wie komme ich zu dem Buch? Was wollen die von mir? Und was ist drin? Und dann bin ich mal ein bisschen los und habe geschaut. Und das ist ein Buch, Untertitel mit unkonventionellen Techniken, eigene fotografische Ideen verwirklichen. Und ja.
Das ist die Anleitung zum Unsinn treiben, oder?
Die Anleitung zum Unsinn machen, genau. Und mir war immer noch nicht klar, warum landet dieses Buch bei mir. Und dann bin ich durch die Kapitel durchgegangen und habe festgestellt, es sind irgendwie, circa 20 Kapitel mit 20 verschiedenen Autoren. Und eines dieser Kapitel ist von meinem Freund Michael Benecke, der letztes Jahr, wer es ein bisschen verfolgt hat, war der beteiligt an so einer Promotion-Tour, die ich für HP gemacht habe, zusammen mit Robin Preston. Und da geht es ums Thema Drucken. in seinem Kapitel. Es geht in anderen Kapiteln um alle möglichen Themen. Schauen wir gleich nochmal. Mhm. Aber ich musste dann feststellen, als ich reingeschaut habe, dass ich der Auslöser für dieses Kapitel war. Und zwar habe ich damals, da ging es um das, ja, um die technische Seite der des Druckens, um die Farbkalibrierung verschiedener Materialien. Und ich hatte dann gemeint, mit diesem und diesem Drucker könne man auch auf Zewa-Wisch und wegdrucken, auf Küchenpapier quasi.
Erstmal den Mund tüchtig vollgenommen.
Habe ich den Mund tüchtig vollgenommen. Ja. Und wer hat es ausprobiert? Michael. Der hat sich dann natürlich hingestellt und gesagt, naja, also wenn Chris das sagt, dann muss das ja, dann könnten wir das mal testen. Und er hat dann tatsächlich geschafft, auf nach einigem Experimentieren, das beschreibt er in dem Buch ganz schön, nach einigem Experimentieren dann mit verschiedenen Herstellern und unbedruckten Küchenrollen, ist gar nicht so leicht, unbedruckte Rollen zu finden, hat er dann das richtige Material gefunden, auf dem man gut drucken kann und hat dann gleich mal auf mehreren Blättern so von der Rolle hat ein Panorama ausgedruckt. Genau.
Na, wir können schon vorwegnehmen, das teuerste Papier war nicht das beste dafür.
Nee, das Zewa hat nicht wirklich funktioniert. Er hat dann, glaube ich, von Ja oder so ähnlich.
So eine No-Name-Rolle genommen.
Genau, so Weißware, das hat am besten funktioniert. Na, jedenfalls, das Kapitel.
Na, ganz kurz noch, er hat auch noch auf alle möglichen anderen Sachen gedruckt. Also man lernt dort, man kann dort auch sehen, dass er auch auf einem Herrenunterhemd gedruckt hat.
Ja, Unterhemd, er hat sogar einen Stein bedruckt. Wie genau. Er das macht, das beschreibt er da. Außerdem gibt es in dem Buch eben eine ganze Menge an Kapiteln zu allen wilden Seiten.
Also mir hat ja dieses eine sehr, sehr gut gefallen, wo jemand etwas andere Landschaftsfotografien gemacht hat. Also nicht dieses klassische Baum im Vordergrund und hinten ein Horizont und ein See, sondern er hat die die Fotografien verfremdet durch Bewegung mit der Kamera. Und die Ergebnisse finde ich extrem schick. Die haben mir sehr, sehr gut gefallen. Sind sehr, sehr malerisch und kommen eigentlich von der Anmutung her halt auch schon wieder mehr in Richtung eines Gemäldes als eine Fotografie. Aber sehr, sehr ästhetisch und auch atmosphärisch, finde ich. Das fand ich ziemlich geil. Dann war was über Lichtmalerei, oder?
Über Lichtmalerei mit LED-Leuchten. Dann hatten wir Drachen-Luftbildfotografie, also die Kamera an den Drachen hängen. Selbstbau eines Tilt-Shift-Objektives, Close-Up-Fotografie.
Lochkamera ist auch dabei. Das finde ich ja immer schön. Ja.
Einstieg in die Stereofotografie, Flachbettkamera, fotografieren mit dem Scanner. Mhm. Also zum Teil sind es Bastelprojekte, zum Teil sind es aber einfach nur interessante Hinweise eben zu diesem Thema Bewegen der Kamera, genau. Kreatives Blitzen bei Nacht. Und ja, es ist ein ganz schickes Buch geworden.
Ist vielleicht nicht alles für jeden was. Also ich würde bei dem Buch das darin stöbern doch mal sehr empfehlen und mal zu gucken, was den einen oder anderen davon anspricht, was er immer schon mal ausprobieren wollte. Wie gesagt, bisschen bastelig und so ein bisschen die Anleitung zum Unfug treiben. Mhm. Aber auf jeden Fall der Schubser in die Richtung spielt doch mal mit dem Thema Fotografie. Und das finde ich eigentlich immer ganz besonders schön, muss ich sagen.
Ganz genau. Und das Ganze ist im D-Punkt Verlag erschienen, kostet 29 Euro. Und, ja.
Kleinen Link zu Amazon packen wir in die Shownotes.
Genau, und ich bin ganz stolz darauf, dass ich der Auslöser für eins der Kapitel war.
Gut, so. Damit haben wir auch unseren Buchtipp drin und haben jetzt gerade wieder eine super lange Sendung kreiert. Ich würde mal sagen, hier an der Stelle kriegen wir die Kurve. Nee, ich darf nicht schneiden. kriegen wir hier mal die Kurve. Wir wünschen euch an dieser Stelle, weil wenn das hier auf Sendung geht, in Anführungszeichen, beziehungsweise ins Internet gepostet wird, ist es schon 2 Tage vor Weihnachten.
Ist es ja.
Genau, also wünschen wir euch mal ganz schöne Tage. Ruht euch gründlich aus und nutzt die entspannte Zeit zwischen den Jahren vielleicht tatsächlich, um das ein oder andere Foto zu machen. Und ich habe ja schon ein paar schöne Bilder zu meinem letzten Projekt gesehen. Also ne, Leute, da geht noch was. Also was da bisher drauf ist, sieht schon klasse aus. Und genau, zum Thema Jahreswechsel und Ferien. Jetzt ein sehr typisches Geräusch.
Zum Wohl.
Zum Wohl und
macht's gut.
Prost. Tschüss.
Tschüss.